Der heutige Predigttext steht bei Jeremia, Kapitel 29. Ich lese die Verse 1 und 4 bis 14. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylonien an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: Baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Stadt besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt: Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn sie vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Ich werde alles wieder zum Guten wenden und euch sammeln aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Das sage ich, der Herr.
Moin. Schön, euch zu sehen oder wiederzusehen, euch alle. Mein Name ist Steffen, ich bin Pastor hier bei Mittenrönn. Und wie die meisten von euch oder einige von euch wissen, liegt ein ganz besonderer Sommer hinter mir oder hinter uns als Familie. Wir hatten eine 6-wöchige Auszeit genommen, das war ein großes Privileg, das zu tun. Vieles von dem, was in dieser Zeit passiert ist, haben wir noch nicht so richtig sortiert. Es soll auch jetzt nicht das Thema sein. Aber ich möchte gerne als Einstieg eine Sache mit euch teilen aus den letzten 6 Wochen. Weil sie mit dem Text zu tun haben, den wir gerade gehört haben und über den wir in den nächsten Minuten gemeinsam nachdenken wollen. Ich hatte in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Erwartungen an diese Auszeit, an diesen Sommer. Und ich hatte einen ganz speziellen Wunsch. Ich wollte so ein bisschen den Text aufgesagt und ich wollte Gott hören. Ich wollte gerne, dass Gott zu mir spricht. Ich wollte offen sein für sein Reden. Und vielleicht klingt das für dich jetzt ziemlich komisch, weil du gar nicht von der Realität eines persönlichen Gottes überzeugt bist. Oder weil du dich fragst, wie funktioniert das eigentlich und wie soll das eigentlich gehen. Aber stell dir vor, Gott ist nicht nur eine tote Hilfskonstruktion für Leute mit besonderen Nöten, die sich daran hochziehen, sondern stell dir vor, Gott ist wirklich ein lebendiger Gott, der an Beziehungen interessiert ist, so wie es in diesem Text ja auch beschrieben ist. Wie ich schon erlebt habe, wie es manche von euch schon erlebt haben und wie ich es auch glaube, dass es so ist. Dann habe ich mir gewünscht, das wieder deutlich zu erleben. Das war eine echte Sehnsucht, mit der ich in diesen Sommer gestartet. Und da Gott sich entschieden hat, sehr häufig durch sein Wort, durch die Bibel zu reden, habe ich von Anfang an gedacht, ich mache es mir zur festen Gewohnheit, mir täglich eine Zeit zu reservieren, in der ich mir Zeit nehme zu beten und Bibel zu lesen. Ich versuche das zu Hause auch, aber für den Urlaub hatte ich es mir besonders vorgenommen. Umstände waren ideal, wir hatten Zeit, wir waren teilweise in Schweden, totale Einsamkeit, eigentlich optimal. Und prompt am dritten oder vierten Tag dachte ich, wow, das ist die Antwort, Gott redet. Beim Lesen im Neuen Testament, ich habe versucht, jeden Tag einen Text zu lesen, um mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe den Kolosserbrief gelesen, hinteren Teil vom Neuen Testament, sind mir plötzlich drei Worte ins Auge gesprungen. Aufgeschlagen die Seite und drei Worte haben mich angestarrt. Standhaft, geduldig und dankbar. Und ich dachte, danke Gott, du redest, du lebst, du möchtest, dass ich standhafter werde. Du möchtest, dass ich geduldiger werde. Und du möchtest, dass ich dankbarer werde. Und ich dachte, ja, das sind definitiv meine Baustellen, in denen ich nicht so gut bin, und da willst du mich weiterbringen. Und so habe ich versucht, im Urlaub standhafter zu sein und geduldiger zu sein und dankbarer zu sein. Und ich habe es wirklich heftig probiert. Ich wollte ja schließlich nicht ungehorsam sein, wenn Gott schon redet. Und dann habe ich gemerkt, dass was im Alltag nicht wirklich gut klappt, klappt im Urlaub noch schlechter. Und ich war super frustriert. Ehrlich, ich habe es so hart probiert und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, wenn das nicht mal in meinem nächsten Umfeld, nicht mal unter idealen Bedingungen funktioniert, was bitte gibt mir die Berechtigung, Pastor einer Kirche zu sein, die in Potsdam sein will, die Einfluss, positiven Einfluss nehmen möchte, die dabei helfen will, dass Menschen sich verändern, dass eine Stadt sich verändert, die nicht mehr wegzudenken ist aus Potsdam, die positive Impulse gibt. Und ich war plötzlich mit sehr, sehr existenziellen Gedanken und existenziellen Fragen konfrontiert und beschäftigt. Und ich war ziemlich verwirrt. Und ich kam mir plötzlich in meiner eigenen Welt ziemlich fremd und ziemlich einsam vor. Und das war der erste Punkt, wo ich mich entscheiden musste, standhaft zu bleiben. Und nicht irgendwie zu denken, schmeiß doch alles hin. Und ich habe gemerkt, meine Unvollkommenheit, meine Ungeduld und meine Undankbarkeit, die ich irgendwie so merke, die distanziert mich von Gott und die distanziert mich auch von Menschen, von meiner Familie. Die Predigt heute ist der Anfang von einer dreiteiligen Miniserie darüber, was es bedeutet, eine Kirche für die Stadt, eine Kirche in der Stadt und eine Kirche für die Ewigkeit zu sein. Und als ich dann angefangen habe, im Urlaub über diesen Text und über die Predigt für heute nachzudenken, da habe ich gemerkt, hier sind ganz ähnliche Fragen aktuell. Komplett andere Umstände, aber ganz ähnliche Fragen. Was war hier los? Unter der Leitung von Nebukadnezar, dem König der Babylonier, hatten die Babylonier, eine Weltmacht zur Zeit Jeremias, ungefähr 600 vor Christus Israel überfallen, die Hauptstadt Jerusalem eingenommen und die meisten Bewohner nach Babylonien verschleppt. Diese Zeit ist in die Geschichte eingegangen als babylonische Gefangenschaft. Vielleicht hast du das schon mal irgendwo gehört. Das Volk Gottes, die Israeliten, hatten sich aufgrund von Schuld und Unvollkommenheit von Gott distanziert. Und diese Gefangenschaft war eine Strafe Gottes. Gottes Volk, die Israeliten, die denen er so eine große Zukunft vorausgesagt hatte, die, mit denen er noch so viel vorhatte, sind plötzlich sehr verwirrt und kommen sich fremd vor in der Situation, in der sie plötzlich sind, umgeben von einer fremden und von einer feindlichen Umgebung. In einer extrem großen Stadt, in Babylon, da war gar nichts freundlich, sondern da ging es total zur Sache. Babylon war das krasse Gegenteil von Jerusalem. Und sie fühlen sich plötzlich nicht mehr zu Hause, sondern fühlen sich fremd und einsam, irgendwo gefangen. Und Babylon war voll von fremden Menschen, die alle ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigene Kultur, ihre eigene Sicht von der Welt, ihre eigene Sicht davon, was wahr und falsch, was richtig und nicht richtig, ihre eigene Vorstellung von der Welt, von Moral, von Religion, die das alles mitgebracht haben. Und sie sind verwirrt und sie wünschen sich, dass Gott zu ihnen spricht. Und Gott tut das durch Jeremia, einen Propheten, der keinen leichten Job hat, der nämlich bei seiner Berufung zu hören bekommen hat, niemand wird auf dich hören. Du wirst reden wie gegen eine Mauer. Sie werden dich einfach nur ausgehen. Und dann redet Gott und ganz anders, als sie das erwartet haben. Und für die Israeliten hat sich plötzlich in ihrer persönlichen Situation die Frage gestellt, wie können wir jetzt auf diese Situation reagieren? Wie sollen wir uns als Volk Gottes angemessen verhalten? Wir kommen nicht aus Jerusalem, wir leben nicht in Babylonien, nicht in einer Gefangenschaft. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es passiert immer häufiger, dass Menschen sich sehr fremd vorkommen und sehr einsam vorkommen. Irgendwie im falschen Film. Ich finde, an den Wahlplakaten für unsere Landtagswahl kann man das ablesen. Konservative Menschen, denen Tradition und Werte und die Vergangenheit sehr wichtig ist, die beklagen sich darüber, dass die Welt immer irgendwie liberaler und offener wird. Gleichzeitig beklagen sich die offenen und weltoffenen liberalen Menschen darüber, wie konservativ und verstaubt doch alles ist. Wie können beide Seiten gleichzeitig in der gleichen Situation so unterschiedlich empfinden? Ur-Potsdamer klagen darüber, wie sich die Stadt verändert hat durch den heftigen Zuzug. Und die Zugezogenen sagen, wie viel hier noch von DDR-Vergangenheit und Geschichte zu spüren ist. Die gleiche Situation, komplett unterschiedliche Wahrnehmung, die manchmal dazu führt, dass man sich fremd fühlt und verwirrt ist. Vielleicht startest du morgen in eine neue Klasse oder du bekommst neue Arbeitskollegen und mit jedem Menschen, der dazukommt, kommt ein Stück Unsicherheit, Fremdheit, manchmal Einsamkeit dazu. Christen kommen sich bei über 80% Konfessionslosigkeit in Potsdam manchmal irgendwie vor wie Fremdkörper. Und die Menschen, die ihr ganzes Leben gelebt haben und sehr gut ohne Religion und ohne Glaube klarkommen, finden es befremdlich, wenn neue Kirchen entstehen. Wofür? Wie geht das gleichzeitig zusammen und wird so unterschiedlich wahrgenommen? Ich glaube, wir leben heute noch viel mehr als damals, wo zur Zeit Jeremias in einer sehr aufgesplitterten und sehr individuellen Gesellschaft. Und es gibt immer weniger einen allgemeingültigen Konsens davon, was richtig und was falsch ist, was wahr und was unwahr ist. Und dann taucht zwangsläufig irgendwo und irgendwann die Frage auf, wie können wir damit umgehen? Komplett ohne geistlichen Hintergrund. Wie können wir einfach mit diesen Fragen umgehen? Wie lebt man in einer Welt? Wie lebt man in einer Stadt, in der viele unterschiedliche Werte und Vorstellungen nebeneinander existieren und gelebt werden, die vielleicht sogar anders sind als das, was ich als normal sehe und empfinde, für normal halte? Eine ganz allgemeine Frage, die sich jeder wahrscheinlich irgendwann stellen muss. Und dann als nächstes die Frage für uns als Kirche, wie können wir als Kirche, als Volk Gottes das tun? Was bedeutet das für uns? Wie können wir auch dann eine Kirche für die Stadt sein, wenn die Stadt uns vielleicht fremd ist, wenn die Stadt vielleicht oder Menschen vielleicht sogar gegen uns sind, wenn Menschen uns nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen? Und uns vielleicht sogar aufgrund unserer Überzeugungen anfeinden, weil wir versuchen, Gottes Werte zu leben. Die Antwort, die Gott durch Jeremia den Israeliten gibt, ist sehr verblüffend und ich glaube auch extrem hilfreich für uns. Was sagt Gott? Und Jeremia schreibt im Auftrag Gottes einen Brief. Ihr seht das in Vers 1 und Vers 4. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylon. Und mit diesem Brief und den sehr konkreten Anweisungen in diesem Brief, die Gott ihm gibt, möchte Gott verhindern, dass es bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt, sich zu entscheiden, die Vielzahl an Möglichkeiten, die sich auftun, zu reagieren, möchte Gott verhindern, dass die Israeliten sich für die falschen Möglichkeiten entscheiden. Die Babylonier hatten sehr konkrete Vorstellungen davon, wie die Israeliten leben sollten in Babylonien. Sie waren Spezialisten darin, in solchen Situationen, in denen sie sich die Macht genommen haben, auch die Macht zu behalten. Ich habe nachgelesen, postmoderne Soziologen sagen, dass es mindestens drei Möglichkeiten gibt, über einen Menschen, der sich fremd fühlt, über den man Macht gewonnen hat, auch diese Macht zu, oder auch Macht zu behalten. Die erste Möglichkeit ist, Macht auszuüben, einfach dadurch, dass man Fremde vertreibt. Das war natürlich nicht das, was die Babylonier wollten, sonst hätten sie nicht die Gefangenen nach Babylonien geführt. Das Problem ist, dass häufig Vertriebene zurückkommen und ärgerlicher sind als zuvor und es dann eskaliert. Die zweite Methode, Macht auszuüben, ist unter Unterdrückung. Fremde so sehr zu versklaven, dass ihnen klar ist, wir haben keine Chance, zu zeigen, wer der Stärkere im Ring ist und sie das deutlich spüren zu lassen, sodass sie sich ihrer Situation ergeben. Das Problem hierbei ist, dass es früher oder später häufig zu meistens blutigen Aufständen kommt und die Situation dann ebenfalls eskaliert. Die dritte Methode ist sehr interessant und das ist die, für die sich die Babylonier entschieden haben. Die sieht nämlich auf den ersten Blick gar nicht aus wie Macht ausüben. Der Begriff, den Soziologen dafür verwenden, ist Assimilation. Es geht um eine schrittweise Angleichung. Eine Minderheit soll mit der Mehrheit verschmelzen. Also Menschen bekommen die Möglichkeit, ihr kriegt einen tollen Job, ihr kriegt eine tolle Ausbildung, ihr bekommt alle Möglichkeiten, wenn ihr euch so verhaltet wie wir und euch uns anpasst und so lebt wie wir. Das ist der Grund, warum die Babylonier Völker immer in ihre Heimat verschleppt haben, in die Gefangenschaft. Sie haben es dort ihren Feinden so bequem wie möglich gemacht, haben ihnen alle Möglichkeiten gegeben, und hatten im Sinn, dass nach ein, zwei Generationen keine eigene Identität mehr da war und sie dann auch nicht mehr gefährlich waren und keinen Ärger mehr machen. Und so sind ganze Völker verschwunden. Die Fremden haben die beste Bildung bekommen, mit dem Ziel, sie sozial und emotional und politisch und intellektuell und kulturell und geistlich anzupassen, gleich zu machen. Und so auf Dauer eigene Werte, eigene Kultur und eigene Identität zu verlieren. Das ist nicht gerade das, was wir unter Integration verstehen. Und auf diese effektive Strategie weist Gott die Israeliten hin, indem er sagt, eure Zahl soll nicht abnehmen, eure Zahl soll zunehmen. Ihr sollt nicht weniger werden, ihr sollt mehr werden. Deswegen baut euch Häuser, legt euch Gärten an, heiratet, zeugt Kinder, verheiratet eure Kinder und so weiter. Verliert nicht eure eigene Identität. Verliert nicht eure Identität als mein Volk in der Fremde. Und so beschützt Gott sein Volk sogar in der Gefangenschaft, in die er sich selbst als Strafe geführt hat, indem er die Strategie der Feinde aufdeckt, weil Gott langfristig den Überblick hat, den die in diesem Moment und wir in vielen Momenten häufig nicht haben. Das Zweite, Gott deckt nicht nur die Strategie der Feinde auf, er deckt auch die Strategie der sogenannten Freunde auf. Die Situation der Israeliten war nicht angenehm und Menschen haben in unangenehmen Momenten immer das Bedürfnis, diese Situation schnell zu beenden. Und so tauchen, ihr könnt es nachlesen, in Kapitel 28, der Text ist aus Kapitel 29, in Kapitel 28 geht es um einen Konflikt, in dem Menschen auftauchen, die im Namen Gottes ausrichten lassen, zusammen, haltet gemeinsam aus, glaubt ganz doll, betet ganz arg, in 2 Jahren wird das Elend vorbei sein. Packt euch zusammen, haltet euch fern von den Babyloniern, haltet durch, distanziert euch von den Feinden und dann sagt Gott, das sind falsche Propheten. Was die sagen, ist totaler Quatsch. Gott möchte von seinen Leuten nicht, weder von den Israeliten damals, noch von Christen, noch von der Kirche heute, weder, dass sie ihre eigene Identität in der Masse verlieren und aufgeben, weil sie sich total angepasst haben, noch, dass sie sich total abgrenzen, also eine Subkultur bilden. Und deswegen schlägt Gott folgende Alternative vor, in Vers 7, seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt oder geführt habe. Seid ehrlich bemüht um das Wohl der Stadt und betet für sie, denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es euch auch gut. Und deswegen eben zieht in die Städte, baut euch Häuser, pflanzt Gärten an, richtet euch ein. Das muss für die Israeliten total verrückt sein. Stellt euch diese Situation mal vor. Und Für viele Christen fühlt sich das heute auch total komisch an. Zieht euch nicht zurück in eure Gemeinde. Zieht euch nicht zurück in eure Kleingruppe, da wo ihr euch total wohlfühlt. Sondern geht raus, gründet Familien, baut Häuser, lebt unter den Menschen. Sogar, heißt es hier, mitten unter euren Feinden, deren Anführer euch so viel Leid zugefügt haben. Inmitten der Städte, in die ich euch geführt habe. Mittendrin. Gott will nicht nur, dass seine Leute irgendwo aushalten. Er möchte den Spieß umdrehen und möchte, dass seine Leute sich um das Wohl der Stadt bemühen. Seid ein Volk für die Stadt. Seid mein Volk für die Stadt. Seid eine Kirche für die Stadt. Mittendrin. Betet für sie und engagiert euch für sie. Selbst als Fremde unter feindlichen Umständen übt nicht Macht aus, sondern seid um das Wohl der Stadt bemüht. Und ich dachte, das ist menschlich nicht möglich. Auf so eine Idee kommt kein Mensch. So ticken wir nicht. Wir wollen, dass eine unangenehme Situation schnell zu Ende ist. Und auch mein Gott ist ziemlich ernst. Ich habe von einem Theologen und Kommentator der Bibel gelesen, der gesagt hat, in der Geschichte der ganzen Bibel geht es eigentlich immer um zwei Städte. Die menschliche Stadt, häufig durch Babylon symbolisiert, und die göttliche Stadt, häufig durch Jerusalem symbolisiert. Und eigentlich sind die beiden Gegensätze. Das passt nicht zusammen. Die menschliche Stadt, die irdische Stadt, geprägt von Stolz, von Macht. Ich habe was geschafft, ich bin wer geworden. Menschen streben danach, sich einen Namen zu machen, erfolgreich zu sein, das Beste rauszuholen für sich. Persönliche Bestätigung bekommt man durch Leistung, durch Empfindung, jemand zu sein. Das ist so der Modus, der das Leben in einer Stadt häufig auch so anstrengend macht. Weil man irgendwie immer mithalten will bei diesem Wettbewerb. Immer geht es ums Vergleichen, immer geht es darum, der Kreativste zu sein, immer geht es darum, der Beste zu sein, der Schnellste. Mehr Anerkennung, mehr Geld, mehr Macht, mehr Liebe und so weiter. Ich brauche mehr von all dem, um mich gut zu fühlen, und dann immer mehr. Und wenn ich das nicht habe, dann kommt dieses Gefühl nicht dazu zu gehören, und das löst das Gefühl aus, irgendwie fremd zu sein. Und ich habe gemerkt, sogar bei mir, diese Sehnsucht nach mehr Dankbarkeit, nach mehr Geduld, das klang sehr geistlich, kann aber ganz schön eine Falle sein, weil es dann irgendwie um mich geht. Und im Gegensatz dazu beschreibt die Bibel die göttliche Stadt, und die funktioniert ganz anders. Die Antwort ist nicht Stolz, nicht Macht, sondern Frieden und Liebe aus Gottes Gnade heraus. Und das macht so einen Ort, an dem das Realität wird, zu einem Ort der Freude und zu einem angenehmen Ort, zu einem Ort der Gnade und nicht der Anstrengung und Belastung. Warum? Weil Menschen, die ihre Identität in Gott gefunden haben, immer unabhängiger werden davon, was andere sagen und denken oder wie die Umstände sind. Und sie können aussteigen aus dieser ständigen Spirale des mehr, 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 die total müde sind. Und mit Menschen, die so ticken, mit denen möchte Gott Städte bevölkern und Städte verändern. Und Menschen, die nicht nur ihren eigenen Vorteil wollen, sondern in einer Stadt leben, um zu geben, um zu dienen, um das Wohl der Stadt zu suchen, wünscht sich, glaube ich, jedes Stadtoberhaupt. Wir sind hoffentlich die besten Bewohner einer Stadt. Und mit dieser Motivation kann Gerechtigkeit entstehen, und diese Strategie Gottes kann eine funktionierende Antwort auf Fragen sein, auf die Politik in vielen Fällen gar keine Antwort hat. Soziale Ungerechtigkeit, Integration. Die menschliche Stadt tickt nach dem Motto, dein Leben zu meinem Vorteil. Wenn ich die richtigen Connections habe, wenn ich die richtigen Leute kenne, wenn ich die richtige Stellung habe, dann kann ich für mich was rausholen. Gottes Stadt tickt nach dem Motto, mein Leben zu deinem Vorteil. Wir leben in menschlichen Städten, in unserem Fall in Potsdam oder Berlin. Katharina hat eben, ohne dass wir es abgesprochen haben, sehr deutlich gemacht, morgen geht es wieder los. Bei vielen, der Alltag, Schule, Arbeit. Für manche fühlt sich das wahrscheinlich beim Übernachdenken schon anstrengend an. Und manchmal sehne ich mich danach, dass Gott endlich dann kommt, diese Umstände beendet und sein Reich aufbaut. Und in dem Moment, wo ich sage, ja Gott, komm und baue dein Reich auf, klingt das sehr geistig, ist aber total falsch. Weil Gott sagt, ja, ja, ich baue mein Reich auf, nämlich indem ihr nach Babylonien geht. So will ich mein Reich aufbauen. Seid eine Kirche für die Stadt. Seid mit drin. Lebt zum Wohl der Stadt. Setzt euch ein. Wie soll das gehen? Jesus greift ungefähr 600 Jahre später das Thema wieder auf und erklärt, wie das funktionieren kann, wenn er sagt, ihr seid eine Stadt auf dem Berg. Lasst eure guten Taten wie Lichter scheinen, damit Menschen, die eure Werke sehen, damit Menschen eure Werke sehen und nicht euch preisen, sondern euren Vater im Himmel preisen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu Christen. Ihr seid eine Stadt auf dem Berg. Lasst euer Licht scheinen. Und so wird eine Kirche, die sich nach Gott richtet, zu einer göttlichen Stadt innerhalb einer irdischen Stadt. Gottes Reich ist nicht was, was irgendwann in der Zukunft ganz, ganz plötzlich anfängt, sondern das fängt jetzt schon an. Jeder Christ kann das sein, jeder Christ ist das, jede Kirche ist das. Ein Minimodell, eine Alternative zu dem Stress und der Anstrengung. Und bei all den vielen Möglichkeiten, die es gibt zu reagieren, sagt Gott, vertreibt nicht und unterdrückt nicht eure Feinde und macht sie nicht gleich zu eurem eigenen Vorteil, übt nicht Macht aus, sondern lebt in der Stadt, um einmal zu dienen, zum allgemeinen Wohl der Stadt. Ein Christ, jemand, der versucht, Jesus nachzufolgen, der hat quasi eine doppelte Stadtbürgerschaft. Wir leben in einer irdischen Stadt, in unserem Fall in Potsdam, gehören aber auch schon zu einer göttlichen Stadt, zum neuen Jerusalem, was irgendwann mal entstehen wird, in der wo komplett andere Maßstäbe gelten. Und im Idealfall sind wir so und werden immer mehr hoffentlich zu guten Stadtbewohnern, weil wir sowohl beten als auch uns engagieren. Für physische Nöte, für psychische Nöte, für materielle Nöte, für emotionale Nöte, zum Wohl der Stadt. Das heißt, keiner von uns lebt zufällig hier, sondern Gott möchte uns zum Wohl der Stadt gebrauchen, da wo wir sind, im Job, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Elternbeirat, als Klassensprecher, als Mannschaftskapitän, im Betriebsrat, in der Politik, wo auch immer, Studentenvertretung. Nicht zu unserem eigenen Vorteil und nicht zum Vorteil einer Gruppe, zu der wir gehören, nicht mal zum Vorteil unserer Familie, nicht mal zum Vorteil einer Kirche, die es gut meint, sondern zum Wohl der gesamten Stadt, aller Menschen, aller Nationalitäten. Und ich habe bei Schloss Neuschwanstein neu kennengelernt, wie viele Nationalitäten es gibt. Ossis und Assis, alle Schichten, Menschen, mit denen wir uns gerne umgeben und nervigen Menschen. Sorgt sogar zum Wohl für die Menschen, die das schamlos ausnutzen werden. Das ist eine Kirche für die Stadt. Und das klingt heute immer noch genauso verrückt wie damals. Und es ist eigentlich nicht möglich. Ich habe ja versucht, das zu probieren. Und ich kenne viele Menschen, manchmal gehöre ich selbst dazu, vielleicht du auch, die sagen, wenn das ja mal so wäre. Leider gibt es heute irgendwie sehr wenige Beispiele von Kirchen, auf die das zutrifft. Stimmt. Weil wir immer mehr unter diesem irdischen Modus auch leiden. Und es anstrengend ist. Aber es war nicht immer so. Von der ersten Gemeinde, von der ersten Kirche in Jerusalem wurde gesagt, sie standen dem ganzen Volk im hohen Ansehen, weil sie genau so gelebt haben. Und guckt euch die Kirchengeschichte seitdem an. Da findet man auch viele Beispiele davon, dass es die Christen waren, die Krisengebiete eben nicht verlassen haben, um die eigene Haut zu retten. Häufig sind sie geblieben, auch auf die Gefahr hin, selbst zu sterben, haben Krankenhäuser, Waisenhäuser, Organisationen gegründet. Und das gibt es auch heute noch. Einfach nur aus Nächstenliebe, die durch ihre Beziehung zu Gott motiviert war. Und so wurden teilweise ganze politische Systeme verändert, weil Menschen, die davon beeindruckt waren, dass die Motivation von Menschen eben nicht Anerkennung, Geld, eigener Vorteil gewesen ist, weil die Gott gefunden haben, so wie es der Text dann später beschreibt. Ihr werdet mich finden. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Und dadurch eben Sinn und Zukunft und Perspektive und Gesundheit gefunden haben. Und Gott sagt, nutzt den Unterschied. Nutzt den Unterschied, dass ihr davon überzeugt seid, dass es nur einen Gott gibt, der seinen Sohn Jesus Christus als Erlöser, als Retter in diese Welt gesandt hat, um der Stadt Gutes zu tun. Lasst aus dieser Überzeugung ein verändertes Denken und aus einem veränderten Denken ein verändertes Handeln erwachsen. Jesus, der Sohn Gottes, ist selbst auf diese Welt gekommen. Und er ist selbst Teil seiner eigenen Stadt Jerusalem geworden. Und er wurde dort als Fremder abgelehnt und verachtet. Und er war einsam. Und aufgrund seiner Überzeugungen wurde er als Sünder außerhalb der Stadt umgebracht. In seinem ganzen Leben hat er nie versucht, etwas zu seinem eigenen Vorteil zu tun. Er ist gekommen, um zu dienen. Er hat in Perfektion das Motto gelebt, mein Leben zu deinem Vorteil. Mein Leben zu deinem Vorteil. Und in Hebräer 13 im Neuen Testament heißt es, dass Jesus außerhalb der Stadt gelitten hat, um die Menschen innerhalb der Stadt heilig zu machen. Was bedeutet das? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir erst letzte Woche nach 5 Wochen Urlaub klar geworden, und ich hoffe, es ist eine Ermutigung für dich, für egal was kommt, es geht gar nicht um meine Geduld. Es geht gar nicht um meine Standhaftigkeit. Es geht gar nicht um meine Dankbarkeit. Ich kann es nicht von mir aus. Ich werde mit meiner Ungeduld, mit meiner Undankbarkeit und mit meiner Art immer wieder schuldig, und ich werde immer wieder eine Distanz durch diese Schuld zu mir selbst, zu anderen Menschen und zu Gott aufbauen. Und Schuld hat in Gottes Stadt keinen Platz. Und entweder ich behalte die Schuld und bleibe einsam und fremd, oder ich gebe Jesus meine Schuld, der sie mit vor die Stadt genommen hat, wo sie hingehört. Weil er geduldig war, weil er standhaft geblieben ist und nicht aufgegeben hat, weil er außerhalb der Stadt gelitten hat und hingerichtet wurde und damit alle Schuld, die war und auch die kommen wird, bereits erledigt hat, alle meine Undankbarkeit und alle meine Ungeduld. Und weil er außerhalb der Stadt alle Verachtung, allen Hass zu spüren bekommen hat und wie ein Verbrecher behandelt wurde, können wir, wenn wir auf seine Erlösung und seine Vergebung vertrauen, die er außerhalb der Stadt erledigt hat, als Teil, als Bewohner von Gottes Stadt leben, mittendrin. Hier leben, hier lieben und hier geben. Und das und nur das macht uns zu Salz und zu Licht in der Stadt, in der wir leben, in der wir arbeiten, in der wir Familie gründen, in der wir Häuser bauen oder Wohnungen mieten, in der wir schuldig werden und in der wir Vergebung erfahren, in der wir Gottes Werte leben, aus Gnade und Gerechtigkeit. Warum funktioniert das? Ich habe gemerkt, je mehr ich mich auf das verlasse, was Jesus getan hat, desto mehr ist meine Identität fest. Je mehr ich mich auf das verlasse und seien es gut klingende geistliche Sachen, mehr Dankbarkeit, mehr alles Mögliche. Das hält nicht, aber das hält. Identität in Jesus finden heißt, ich war schon geliebt, als ich noch auf komplett andere Sachen vertraut habe, durch Gnade. Und das heißt, ich bin auch noch dann geliebt, wenn ich Dinge tue, von denen ich sogar weiß, dass sie falsch sind, weil ich es nicht schaffe oder weil ich es nicht will. Als ich noch total jung war, hat er mich schon geliebt, als ich geliebt. Und das gibt mir Perspektive auf das neue Jerusalem, wo Gott herrscht und wo seine Werte ausgelegt werden. Und das schafft einen völlig neuen Blick auf mich. Das schafft einen völlig neuen Blick auf andere Menschen und auf die Stadt, in der wir leben. Und vielleicht auf Situationen, in denen du dich und ich mich vielleicht gerade völlig fremd fühlen. Und ich dachte, wow, was hätte das für Auswirkungen? Was hätte das für Auswirkungen, wenn unsere Landeshauptstadt Potsdam von dieser Botschaft verändert würde, immer mehr? Und du an deinem Platz, wo du bist, egal wo, Salz und Licht bist, nicht wegen dir, sondern wegen deiner Sicht und deiner Überzeugung auf Jesus, einen neuen Weg. Und plötzlich habe ich gemerkt, das macht mich ganz schön dankbar. Und da war sie dann wieder, die Dankbarkeit, aber aus einer ganz anderen Motivation. Und das motiviert mich, ihm nachzueifern und doch auch irgendwie geduldiger zu werden und dankbarer werden zu wollen und standhafter werden zu wollen. Wir sind Salz und Licht für und in dieser Stadt, mittendrin. Nach 6 Wochen habe ich gemerkt, Gott hat gesprochen zu mir. Und er lebt, weil ich ihm nicht egal bin, weil diese Kirche ihm nicht egal ist, weil diese Stadt ihm nicht egal ist und auch du nicht. Vielleicht hätte er dir auch was zu sagen.